Wir wollen den Morgen weiterfahren mit dem 1. Korintherbrief und ich werde den Morgen das 4. Kapitel mit euch anschauen, im Bewusstsein, dass wir nicht jeden Vers anschauen können. Ich werde einfach die drei Hauptabschnitte ein bisschen rausnehmen, die der Luther in dieser Übersetzung gemacht hat mit dem Unterteilen. Und wir lesen vorab 1. Korinther 4, 1 bis 13. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von einem Haushalter, als dass er für treu befunden werde. Mir aber ist sein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen, dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Dies aber, liebe Brüder, habe ich im Blick auf mich selbst und Apollos gesagt, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit sich keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden, ihr herrscht ohne uns. Ja, wollte Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark. Ihr herrscht, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe und mühen uns ab mit unseren Händen Arbeit. Man schmäht uns, so segnet wir, man verfolgt uns, so dulden wir's. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute, bis so weiter fang. Wir haben das letzte Mal im 3. Kapitel miteinander angeschaut, was Gottes Mitarbeiter sind, haben dort ein paar Punkte rausgenommen und dann am Schluss noch, dass wir keinen Grund zum Rühmen haben. Und jetzt hier im 4. Kapitel fängt er an und tut uns aufzeigen, dass wir keinen Grund zum Richten haben. Also der Apostel Paulus, ja, das haben wir bereits am Anfang gesagt, als er angefangen hat. Er hat diverse Informationen und Fragen von dieser Gemeinde bekommen. Und jetzt tut in dem zweiten Brief eigentlich, es ist der erste, den wir haben, aber der erste Korintherbrief, den er sich geschrieben hat, der ist verloren gegangen. Der ist der gekommen und dann ist wieder einer verloren gegangen, der Tränenbrief. Und dann kommt für uns der zweite und das wäre dann aber der vierte eigentlich, weil zwei da nicht erhalten sind. Aber er geht um Thematiken hier und um Probleme, die in der Gemeinde sind und tut die einfach in aller Offenheit und in aller Klarheit von Gottes Seite her beleuchten. Und jetzt gefällt es mir, wenn er da anfängt im 4. Kapitel und sagt, darum halte uns jedermann für Diener und Haushalter Christi. Und ich habe mich da gefragt und ich denke, da können wir uns immer wieder die Frage stellen, für was halten dich die Leute, dein Umfeld, deine Mitarbeiter, deine Nachbarn, wenn sie dich sehen, wie kommst du bei ihnen rüber? Als was schauen sie dich an? Ist das auch als Haushalter Christi und als Diener Gottes? Oder kommen wir dort ganz anders rüber? Sind wir dort irgendwie anders gespeichert? Und mir gefällt es da, wenn er sagt, als Haushalter über Gottes Geheimnisse. Was sind das für Geheimnisse, die er anspricht? Der Thomas hat bereits in Matthäus hat er eins angeschnitten, Matthäus 13, Vers 11, ich lese den ganzen Vers dort. Er antwortete, der Herr Jesus, und sprach zu ihnen, euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Diesen aber ist's nicht gegeben. Jetzt, was spricht er da mit den Geheimnissen des Himmelreichs? Und jetzt ist genau das, was der Thomas den Einstieg gemacht hat, mit dem inneren Auge und mit dem äußeren Auge. Er tut da das ansprechen, dass wir als Gläubige einen König über uns haben, den wir nicht mit den Augen sehen. Das heisst, wir haben einen über uns, wo wir als Diener ihm dienen sollen. Und da unten ist das Königreich von ihm, wo wir auch nicht so mit den Augen sehen, wo wir nicht so definieren können. Das ist nicht abgrenzt mit Landesgrenzen, sondern das sind einfach die Gläubigen, die sich dazu zählen. Oder die Gott dazu zählt, die den Geist Gottes überkommt, die gehören zu dem Königreich. Und jetzt all die, die er hier einschliessen, die sind in dem Sinn Haushalter von den Geheimnissen Gottes. Das heisst, die tun wir nicht einfach für uns zusammenraffen, für uns behalten und behüten und bewahren, sondern ein Haushalter gibt das weiter, was ihm anvertraut ist, dass auch die anderen von dem Anteil bekommen und von dem leben können. Und von dem her gesehen, möchte ich noch weitere Geheimnisse aufzählen. Das eine habe ich jetzt erwähnt mit dem Himmelreich, mit dem Königreich. Das zweite ist, dass wir Miterben sind. Mit den Juden im Alten Testament hat Gott mit Abraham und dann mit Israel ein Volk sich auserwählt. Und im Neuen Testament hat er uns dazu hineingetan. Und jetzt sind wir Miterben Jesu Christi, wie es im Epheser 3 sehr schön geschrieben ist, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißungen in Christus Jesus durch das Evangelium. Ein weiterer ist die Auferstehung. Wir haben die Hoffnung und das Wissen von der Auferstehung, dass wenn wir da die Augen zutun, dass es übergeht. Wir sind gerade dann nachher in der Gegenwart Gottes. Wir haben die Hoffnung und das Wissen von der Entrückung. Dass in dem Moment, wo er bis in die Wolken kommt, wir ihm nachher entgegengerückt werden und die gestorben sind, gehen uns voraus, sogar in einem Bruchteil von einer Sekunde. Ein weiteres Geheimnis ist Christus in uns. Im Alten Testament haben sie zuerst Stiftshütte gehabt und dann der Tempel, der die Gegenwart Gottes symbolisiert hat und das Volk Gott begegnet ist. Und im Neuen Testament ist Christus in uns durch den Geist Gottes. Auch ein Geheimnis, das die Welt um uns herum nicht kennt. Dann Israel und die Vollzahl der Heiden. Nachher habe ich noch zwei ganz kurz. Der Glaube und Gottseligkeit. Und ich denke, wir können da noch weitere Geheimnisse aufzählen, die ich die Bibel als Geheimnis bezeichne. Sachen, ein Geheimnis ist ja nur dann ein Geheimnis, wenn das nicht viele wissen. Und leider ist Christenheit immer eine Minderheit gewesen. Sonst wäre es kein Geheimnis mehr, wenn das die ganze Welt wüsste. Und von dem her gesehen sind wir Geheimnisträger, die wir aber weitergeben dürfen. Das ist etwas Schönes. Jetzt gibt es aber auch negative Geheimnisse und da möchte ich nur eins erwähnen. 2. Thessalonicher 2, 7 bis 8. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Dann wird der Böse offenbar werden, ihm wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch sein Erscheinen, wenn er kommt. Immer wieder, wenn ich diese Stelle lese oder das Kapitel lese, bin ich einfach beeindruckt und stehe still. Wir sehen dort etwas von der Allmacht, von der Grösse Gottes. Er spricht da vom Fürst dieser Welt, vom Antichrist, wenn er nachher die Weltherrschaft im Griff hat, wenn er alles wird regieren. Und in dem Moment, wo er kommt, bis in die Wolken, steht da, oder wenn er nachher auf die Erde kommt, er wird ihn wegtun mit dem Hauch seines Mundes. Er macht, und dann ist er weg. Stellen wir uns das vor. Das ist etwas von dieser unfassbaren und unvorstellbaren Grösse Gottes. Auch ein Geheimnis. Jetzt will ich aber da nicht stehen bleiben, sondern was ist bei einem Diener? Wir sind Diener Christi noch. Und da sagt er im Vers 2, von ihm erwartet er nicht mehr, dass er treu erfunden wird. Das heisst, dass du einfach in den Aufgaben, die du bist, in dem, was du machst, immer wieder alles treu und zuverlässig machst. Das ist eine schöne Eigenschaft, die auch heute in der Welt sehr beliebt ist. Jemand, der treu ist, jemand, der zuverlässig ist, mit dem tut man gerne zusammenarbeiten, mit dem tut man bauen. Und im Reich Gottes ist es gleich. Er sagt, es wird von uns nicht mehr erwartet, weder das. Jetzt können wir sagen, das ist doch kein Problem. Und gleich ist gerade das manchmal das grösste Problem, dass wir treu sind in dem, was uns anvertraut ist oder was von uns erwartet wird. Was auch noch schön ist, wo vom Anvertrauten, wir sehen dort im Gleichnis von diesen Pfund, die er verteilt hat, der, der aus dem Land gezogen ist. Am einen hat er eins gegeben, am anderen zwei und am dritten fünf. Und dann, als er zurückgekommen ist nach langer Zeit und Rechenschaft gefordert hat, sagt er zu dem mit zwei und zu dem mit fünf, die haben ihres verdoppelt, ihres Überkommen, sagt er recht so, du guter Knecht. Weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht haben über 10 oder über 5 Städte. Einfach auch dort sieht man wieder, treu ist beurteilt worden und damit ist noch ein Dialog gegeben worden. Ich will noch den Vers 5 nehmen in diesem Abschnitt, wo er sagt, dass wir nicht vor der Zeit sollen richten übereinander, nicht, sowieso nicht richten. Und dann sagt er, er wird kommen und richten, auch was im Verborgenen ist, auch des Herzens Gedanken und Motiv. Wenn der Thomas bei mir oder ich bei ihm etwas muss beurteilen muss, kann ich nur das, was ich sehe. Und dann hat er entweder, oder ich habe die Arbeit gut gemacht, oder ich habe sie nicht gut gemacht, aber es ist nur das Sichtbare. Meine Motive, die dahinter sind, mit welcher Überlegung, dass ich es gemacht habe, die kann es vis-à-vis nicht beurteilen. Aber Gott kennt noch unsere Motive. Und wer, er wird Motiv, wird dann mit berücksichtigen. Jetzt auch das darf uns auch daraus setzen. Wenn wir das Ganze in der Gemeinde, im Privaten, in der Familie immer wieder alles aus reinen Motiven heraus machen, muss uns das Ergebnis nicht so kümmern. Wir haben uns Mühe gegeben, wir sind treu gewesen und wie er es nachher herausgeführt hat, dürfen wir ihm überlassen. Das Motiv ist auf ihn gerichtet gewesen und dann wird er das belohnen oder es wird Lob geben. Jetzt im zweiten Abschnitt tut er ein Übel ansprechen, wo ich denke, oder ein Problem, wo da innen und mir vorab niemand kann sagen, das geht mich nicht an. Das trifft mich nicht. Weil er tut da dreimal das Stichwort drin sagen, das Aufblasen sein, aufbläht sein und wieder das Aufblasen sein. Was ist das Problem? Wenn wir bei Adam und Eva, bei den ersten Menschen schauen, die Gott geschaffen hat, er hat seinen Garten Eden eingestellt, was des Herzens Lust ist, Freude und Wonne da drin, und dann kommt Schlangen und sagt zu der Eva, Gott tut euch etwas vorenthalten. Wenn er von dem Baum, von dieser Frucht noch würdet essen, die er verboten hat, würdet ihr sein wie Gott. Eure Augen würden aufgetan werden. Oh, das hat etwas ausgelöst beim Menschen. Ah, eben mehr sein, weder nur ein Geschöpf Gottes. Ich bin doch eine Stufe höher nachher. Ich bin besser. Und durch das ist der Sündenfall passiert. Und das Übel ist durch die ganze Geschichte durch, in der Bibel und bis heute in der Kirchengeschichte, ist das Übel ist immer geblieben. Immer wieder tut man dem Übel begegnen. Und ich habe hier aus einer Schrift heraus vom Jonathan Edwards, der hat 7 Punkte aufgeschrieben, wie man den geistlichen Stolz erkennen kann bei sich selber. Ich will jetzt das einfach für jedes für sich selber nicht denken, ja, das habe ich da gesehen und das habe ich da gesehen. Einfach, dass wir das bei uns schauen und so berücksichtigen. Er sagt, geistlicher Stolz ist da, wo man gut dabei ist, Fehler bei den anderen zu sehen und zu entdecken. Und wie schnell ist man da bereit und hat mit dem Finger tut man auf einen anderen zeigen, man hat dort einen Fehler gesehen. Und wieder tut man sich über den stellen, man weiß es ja, wie es sein sollte und man hat es im Griff. Geistlicher Stolz zeigt sich da drin, dass man das Verhalten des anderen streng beurteilt. Man hat den Maßstab. Und auch da wird jetzt der Maßstab durchgezogen. Jetzt wird einmal auf den Tisch gehauen. Geistlicher Stolz, der tut gerne Geschwister ausgrenzen. Ich rede da nicht von der Welt, wo wir uns sollen ein gewisses Distanzieren von ihrem Denken und Handeln, sondern von der Gemeinde. Und wenn wir da Geschwister, die tut abgrenzen, wenn man das Gefühl hat, ich bin besser. Geistlicher Stolz merkt man dort oder sieht man dort, wenn man sich schnell angegriffen und kränkt fühlt. Wenn wir mit ihm gestorben sind und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben, kann ich nicht mehr angegriffen oder gekränkt werden. Einem Toten könnte ich nichts mehr machen. Aber wenn ich ständig bei einer Aussage oder bei etwas, was gemacht wurde, oder bei einem Verhalten vom Vis-à-vis immer wieder das Gefühl habe, jetzt hat er mich wieder wollen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen verletzt, bin wieder ein bisschen eingeschnappt. Auch das ist geistlicher Stolz. Geistlicher Stolz erkennen wir daran bei mangelnder Ehrerbietung gegenüber Gott und gegenüber den Mitmenschen. Geistlicher Stolz sieht man auch dort, wenn ich innerlich einfach nach Aufmerksamkeit hungere. Immer wieder geht es um mich und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt bin ich da wieder zu kurz gekommen. Bin da wieder zu kurz gekommen. Sie haben mich irgendwo übersprungen, sie haben mich ausgelassen. Jetzt wäre ich längstens einmal dran gewesen für das. Auch das ist geistlicher Stolz. Das letzte Merkmal noch geistlicher Stolz ist, wenn man die anderen vernachlässigen, weil man das Augenmerk einfach auf sich fixiert hat. Man ist nur von sich eingenommen und man bewegt sich nur so. Der Herr Jesus hat uns da etwas ganz anderes vorgelebt und auch der Apostel Paulus ist da ganz einen anderen Weg gegangen und er tut das aufzeigen. Er sagt da im Vers 6, damit ihr an uns lernt, was es heisst, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben ist. Und da muss ich sagen, das muss einer in einer tiefen Demut drin, kann das so formulieren. Sonst kommt das auch als Hochmut wieder rüber. Wenn er sagt, ich bin der Maßstab, dünnt von mir lehren, wie ich mich verhalte. Aber der Apostel Paulus hat das so gemacht. Er ist den Weg unten durchgegangen. Wer gibt dir Vorrang oder was hast du, das du nicht empfangen hast? Er hat uns allen Gaben gegeben, die wir dem Morgen da sind. Wir haben alle Pfunde bekommen, wir haben verschiedene viele bekommen, aber das ist nicht so relevant. Wichtig ist, dass wir mit dem, was wir bekommen haben, arbeiten. Und der, der nur eins bekommen hat, vielleicht versteckst du dich jetzt hinter dem, der hat das Problem gehabt. Der hat wahrscheinlich verglichen und denkt, wenn ich jetzt zwei oder fünf bekomme, dann würde ich auch, aber mein vergrabe ich, mit meinem mache ich nichts. Es ist schade. Wenn er für das gedankt hat und mit dem geschafft hat, hat er das gleiche Lob bekommen von Gottes Seite her. Und jetzt komme ich eigentlich zum Kerngedanken von dem Kapitel, wo der Apostel Paulus das auf dem Herz hat, eine tiefe Not, eine grosse Not. Und er fängt da im Vers 8 fängt er an. Und das geht eigentlich wieder ums Gleiche, ist einfach Demut oder das Aufblasen sein, das bei den Korinther drin war, wo er jetzt hier ansprechen. Und dann sagt er, ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr herrscht ohne uns. Ja, wollte Gott, ihr würdet auch schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Und dann tut er immer die Gegenüberstellung machen, ab dem Vers 9 und sagt, und dort fängt er schön an, denn ich denke, Gott hat uns Apostel. Was macht er mit dem Sätzli? Und das ist für mich zentral. Er tut mit dem Sätzli Korinther zum Gefecht ausnehmen. Er tut Korinther auf die Seite und sagt, sind nicht Korinther. Ich denke, Gott hat. Gott macht so. Und wie ist es bei dir und bei mir, bei meinen Empfindungen, bei meinen Problemen? Haben wir es einfach immer wieder in der Horizontale zu tun, mit den Mitmenschen, die wir schlecht haben wollen, die wir jetzt wieder eine haben wollen auswischen? Oder können wir auch sagen, ich denke, Gott hat mit den Senkrechten. Wir wollen es immer alles in die senkrechte Ebene einnehmen. Es kommt nichts an uns her, wo nicht an ihm vorbeigegangen ist und wo er für dein Leben und mein Leben nicht zugelassen hat. Und wenn wir das so anschauen, können wir nachher so wie Paulus sehr offen und kann fast sagen emotionslos, ob schon vielleicht eine gewisse Zynik drin ist, ich weiß es nicht, aber emotionslos über das reden. Jetzt fängt er nämlich an aufzählen und sagt, denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Was meint er mit dem Schauspiel? Für mich tut er da an die römische Herrschaft denken, die zu seiner Zeit auf einem gewissen Höhepunkt oben war. Also, die sind von Sieg zu Sieg gegangen bei ihren Einnahmen. Und wenn so ein Heeresführer retour kam, ist nach Rom, hat er Siegesgeschwader um sich gehabt, die Offiziere und Soldaten, und die sind bejubelt worden. Und zuhinterst hinten angehängt sind die Gefangenen gewesen und Sklaven, die er mitgenommen hat. Und die sind nachher ein Schauspiel geworden vor den Menschen und vor den Engeln. Die sind unbewaffnet, einfach so mit bloßen Händen, den wilden Tieren in der Arena vorgesetzt worden zum Kampf, zur Belustigung. Welche Tragik eigentlich. Und der Paulus tut das einfach so formulieren und sagen, ihr habt dann andere Schienen eingeschlagen. Euch wird das nicht passieren. Aber wir sind eigentlich auf dem Weg dazu. Wir sind verachtet, wir sind verspottet, wir sind die Hinterletzten, wir sind am Schluss angehängt. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Und jetzt können wir uns auch heute wieder fragen, ist das bei uns noch aktuell? Oder ist das einfach, das ist alles so zu der Zeit der Römer gewesen, das ist heute eigentlich nicht mehr so aktuell. Das ist brandaktuell, auch heute noch. Wenn wir ein bisschen schauen, was machen wir mit dem Evangelium? Wie schnell neigen wir dazu, das Ganze auch ein bisschen abzuschwächen? Wir wissen, zwei leben zusammen unverheiratet. Oder wir wissen, ein Mann hat eine verheiratete Frau, wenn er mit ihr ins Bett geht. Jetzt musst du ja aufpassen. Kannst du dem das nicht einfach gerade vor den Kopf werfen, du bist ein Ehebrecher oder du bist ein Hurer. Sonst machst du ja irgendwo unmöglich, oder? Dann müssen wir doch ein bisschen vorsichtiger sein, ein bisschen diplomatischer das Ganze und lieber umgehen. Lieber haben wir einfach gerade so ein bisschen, wir haben das nicht gesehen, wir haben das nicht wahrgenommen und so weiter. Heute laufen wir viel auf dieser Schiene. Da läuft viel auf dieser Ebene. Man schaut den Weg, man schaut darüber weg, grosszügig, voll Liebe tut man es formulieren und man spricht die Nöte und die Probleme, die sind, die Sünden, die sind, spricht man nicht mehr offen an. Der Paulus hat das gemacht und darum war er unerwünscht gewesen. Und die Korinther, die sind jetzt mehr Diplomaten gewesen. Die haben gesagt, da musst du wirklich jetzt einfach aus der Geschichte etwas lernen. Da musst du jetzt nicht unnötig exponieren und etwas provozieren, was nicht nötig ist und so weiter. Und so, denke ich, können wir manches aufzählen. Und der Apostel Paulus sagt, wir Apostel, wir sind die Verachteten, wir sind die Bemitleideten und so weiter. Wenn ich andere Bibelstellen beiziehe, von Paulus, aber auch von anderen, der Paulus sagt zum Beispiel im 2. Timotheus 3,12, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Oder im Hebräer 11, sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie litten Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Hebräer 11, 37 bis 38. Und wenn wir die Apostel anschauen, ist bis an Johannes, denke ich, sind alle umgekommen. Der Johannes ist auf die Insel Patmos verbannt worden. Und heute haben wir auf einmal ein Evangelium und wir haben eine Gesellschaft, die relativ locker ist, die relativ problemlos ist. Und ich möchte da noch mal ein paar Punkte aufzählen. Das eine, der erste, wo wir dazu beigemischt haben, dass wir nicht so extrem sind, ist, wir nennen die Evolution, tun wir so ein bisschen in die Schöpfung hinein. Hat Gott nicht auch mit der Evolution können schöpfen? Er hat das über Millionen oder Milliarden von Jahren gemacht. Dass das 6 Tage werden gewesen sind, wo er Himmel und Erde gemacht hat, am 7. Ruhe. Ach, vergiss es. Das ist ja wirklich ein bisschen engstirnig. Das sind Zeitepochen gewesen. Das sind Milliarden von Jahren. Vor 4 Milliarden sind die ersten Menschen gewesen und die haben sich aufentwickelt. Also, die Evolution ist nicht so schlecht. Da hat man mit den Menschen einfach mit dem menschlichen Denken einen Kompromiss gemacht. Ein Schuss. Positives Denken kann man drin mischen. Dann haben wir das New Age auch noch ein bisschen genommen. Wir haben das Christusbewusstsein, aber nicht mehr Christus in uns. Ein bisschen Feminismus sollte man auch noch reinnehmen. Das ist auch gar stur, oder? Die Hierarchie, der Mann Haupt der Familie, nachher die Frau und so weiter. Heute sind alle gleich und jede, also die Frau hat mindestens so viel, oft sind sie intelligenter. Auch da tut man ein bisschen mitmischen, man tut das ein bisschen zusammentun. Dann Kontextualisierung ist heute sehr wichtig. Da hat man jahrhundertelang hat man die weggelassen. Man hat den Zusammenhang, wo die Geschichte reingepasst hat, zu wenig angeschaut. Heute tut man das viel mehr anschauen, man tut das erforschen. Und da muss ich sagen, so Geschichten, die kannst du heute nicht mehr so reinnehmen. Das tun jetzt im Kontext von heute, ist das anders. Wir sind da in einer anderen Situation. Und so könnte ich noch manches und manche Punkte anschneiden. Ich will es bewenden. Aber der Apostel Paulus hat da eine riesen Not gehabt bei den Korinther. Er hat ein grosses Problem gehabt, weil das war sein Empfinden. Er hat gesagt, Korinther haben Kompromiss geschlossen. Sie haben sich angepasst am Zeitgeist dieser Welt, am Denken dieser Welt. Und darum sind sie reich geworden, sie sind schon zu Schätzen gekommen, sie haben Frieden, sie haben Ruhe, es geht ihnen gut. Die Verfolgung ist irgendwie weg, die ist ja an denen vorbeigegangen. Und genau das will er nicht, der Paulus. Er sagt, wir dürfen keinen Kompromiss eingehen. Wir müssen den Weg mit dem Herr Jesus klar gehen und sonst sind wir auf der falschen Seite. Was sagt der Herr Jesus beim Sendschreiben an Laodicea? Laodicea sagt dort, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt nichts. Und da kann ich den Vers gerade auch nehmen, wie sie da sagen, ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr herrscht ohne uns. Also das ist Laodicea, wo genau das Gleiche formuliert. Und dann sagt der Herr Jesus, du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleiden und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Und da sind wieder die inneren Augen gemeint und nicht die äußeren. Und so wird es Gott da, der Apostel Paulus, und durch den Geist Gottes inspiriert, Gnade, dass auch wir bei uns einfach die Gefahren sehen. Und dass wir nicht an Ort Kompromiss machen, wo die Bibel und Gott auch keinen Kompromiss kennt. In der Politik ist der Kompromiss an der Tagesordnung, darum wäre ich nicht für Politik, ich würde mich das fest aufregen, immer wieder. Bei der Bibel ist das irgendwo einfacher. Die ist klar, die ist oft schwarz-weiß und die wollen wir nicht auf einmal grau machen und farbig. Ich will noch mal eine Stelle lesen, wo der Herr Jesus noch sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jeglich böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Matthäus 5. Jetzt könnten wir Propheten auch noch anschauen, die jetzt weglassen, aber da ist einer unter anderem ist auch umgebracht worden oder Verfolgung gelitten. Warum? Weil sie mit dem Wort Gottes gekommen sind. Sie haben den Königen gesagt, das ist nicht recht, was du machst, und das ist falsch und das ist nicht gut. Jetzt ist einfach die Frage für uns als Gemeinde und für dich ganz persönlich, welchen Weg gehst du? Gehst du den von den Korinther da oder gehen wir den von Paulus, vom Wort Gottes, den er uns zeigen will? Und ich denke, wir wollen schon den Weg gehen, weil der Lohn wird gross sein, wenn wir treu sind. Das wird er belohnen. Und im anderen Fall werden wir enttäuscht irgendwo und irgendwann einmal ankommen. Jetzt noch der letzte Abschnitt. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, also was er jetzt gesagt hat, das sehr offene, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Und jetzt könnt ihr mir sagen, das ist ein bisschen naiv, was du jetzt sagst. Aber mir ist da in dem Vers eigentlich gerade Stichwort gegeben. Der Unterschied zwischen dem Erzieher oder dem Vater. Der Unterschied zwischen dem, wie soll ich Erzieher noch böse sagen, wie es früher geschrieben ist, war. Ich glaube, wir haben es irgendwo notiert. Zuchtmeister in den alten Übersetzungen. Der Zuchtmeister und dem Vater. Der Zuchtmeister, der hat nie ein Kind gehabt. Aber da vom Vater sagt er, ich habe euch gezeugt. Der Vater hat ein Kind gezeugt. Und beim Vater spielt immer die Liebe rein. Der Vater macht nicht einfach etwas, weil er den Auftrag hat oder weil er dafür bezahlt ist, sondern der Vater macht es aus Liebe. Und der Apostel Paulus versucht, das den Korinther da jetzt zu zeigen und zu sagen, ich habe das euch gegenüber aus einer tiefen Liebe heraus gemacht. Ich habe eine grosse Not. Ich bin nicht euer Zuchtmeister oder euer Erzieher. Von denen habt ihr Mängel. Und jetzt kann ich sagen, ein Zuchtmeister oder ein Erzieher, Das kann sein, dass, alles, dass der alles richtig sagt. Das stimmt, alles, was er macht. Aber es ist keine Liebe drin und dann macht er die Nachfolge oder das Korsam, den macht er nicht so einfach. Aber wenn es vom Vater rüberkommt, aus einem liebenden Herz raus, dann tut das ja auch bei uns irgendwo eine Seite berühren, wenn wir merken, was es der Vater kostet. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Und das hat er aus dem Grund, hat er ihnen auch den Timotheus geschickt, sein Sohn, auch wieder dort. Der Timotheus ist durch ihn zum Glauben gekommen und hat ihm gefolgt wie ein Sohn. Und er hat ihn jetzt vorausgeschickt, um es zu verhindern, dass er mit der Rute müsste kommen, wenn er es nachher am Schluss formulieren. Jetzt sagt er im Vers 18, es haben sich einige aufgebläht, als würde ich nicht zu euch kommen. Es ist für mich interessant, die Menschen und die Welt waren trotzdem gleich wie heute. Wenn so Gerüchte umgegangen sind in der Gemeinde, die dürfen nahen. Das ist doch heute genau das Gleiche. Du kannst über irgendjemand etwas sagen, irgendwann macht das den Schluss, dann ist der Kreis wieder geschlossen. Und bei Paulus auch, also er hat vernahen, dass über ihn gesagt worden ist, er hat den Mut nicht, um zu ihnen zu kommen, um das Ganze jetzt auf den Punkt zu bringen. Und jetzt sagt er da in aller Offenheit, ich werde aber, wenn der Herr will, recht bald zu euch kommen. Und dann sagt er aber, es interessieren nicht die Worte von diesen Wichtigtuern. Was will er denn schauen? Ihre Werke. Ihre Werke will er sehen. Und jetzt ist einfach auch meine Frage wieder, und mit dem möchte ich dann langsam abschliessen, was ist bei dir das, was geprüft wird? Es sind bei uns nur die Werke. Die Worte, das tut er sagen, er fährt nachher weiter und sagt, Vers 20, denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das heisst, was du handelst und wie du wandelst, redet viel lauter und viel stärker als das, was du sagst. Und wenn mein Reden nicht mein Handeln unterstreichen, dann bin ich irgendwo nicht glaubwürdig. Das muss zusammenpassen, das muss zusammengehören, das muss zusammenlaufen. Ich habe noch eine Geschichte gelesen, die mir zu denken gegeben hat, vor Jahren. Da hat ein junger Mann seinen Traum verwirklicht und einen starken TÜV gekauft und ist mit dem unterwegs gewesen. Und eines Tages hat er dann auf den Tank oder auf Schutzblech geschrieben, einen Spruch geklebt, mich wirft keiner um. Da muss man jetzt auch sagen, ist das Demut gewesen, wie es da erwähnt ist, Vers 18 oder 19? Das ist aufbläsend gewesen, wieder aufblasen. Haben wir unser Leben im Griff? Haben wir von unserem Leben nur die Heimfahrt schon für heute nach dem Gottesdienst im Griff? Wir haben nichts im Griff. Wir sind auf den Schutz Gottes angewiesen. Und dann ist später, nachher, nach einem schweren Unfall, ist in der Zeitung gekommen, haben sie das geschrieben, tödlicher Irrtum. Ist die Überschrift von dem ganzen Bericht. Und dann ist gestanden, der junge Motorfahrer hat wirklich den Eindruck gehabt, dass ihm nichts passieren könnte. Mich wirft keiner um. Und jetzt ist er tot und ist begraben worden. Und wir wollen nicht an einem Irrtum folgen, an einem tödlichen Irrtum. Durch irgendwelche Aufgeblasenheit oder durch irgendwelche Unnüchterheit oder durch Kompromiss, sondern wir wollen mit ihm unterwegs sein. Was wollt ihr, soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Das spricht nochmal der Vater. Sagt, dünnt mir es sparen, dass ich mit dem Stock muss kommen. Ich möchte viel lieber mit Liebe und mit dem sanftmütigen Geist kommen, wenn ihr eingelenkt habt. Wenn ihr darauf eingegangen seid, auf das, was ich geschrieben habe. Und wir wollen es auch so machen. Wir haben heute noch Gnadenzeit. Und wenn wir irgendwo einen Punkt sehen in unserem Leben, der nicht stimmt, wo wir noch korrigieren müssen, wo die Prioritäten falsch sind, so wollen wir den korrigieren. Wir haben noch Zeit und wir wollen es machen. Dass wir parat sind, wenn er wiederkommt. Ich bete noch. Herr Jesus, danke vielmals für das ernste Wort, um miteinander den Morgen anzuschauen, aber auch für das schöne Wort. Herr Jesus, wir sehen da etwas von deiner Liebe, wo du auch Paulus sein Herz gelegt hast, für die Gemeinde, wo er drin war, wo er vorgestanden ist. Und danke, dass du immer wieder geholfen hast bis heute. Die Gemeinde ist deine Gemeinde und wir sind deine Diener. Wir helfen dir, Gemeinde bauen, aber du bist der grosse Hirte. Und das gibt uns immer wieder auch die Entspanntheit, die Ruhe. Herr Jesus, danke dir für jedes, was der Morgen gekommen ist. Du weißt, wo jedes dran ist. Du kennst Bedürfnisse, auch die Not oder die Schwierigkeiten, wo jedes drin ist. Du kannst dort eingreifen und helfen. Du dich weiter offenbaren als der Wunder tun kann. Als der aber auch uns immer näher zu sich ziehen will, dass wir alle parat sind, wenn du wiederkommst. Amen.